Also mein Thema lautet Steuern, Investitionen und Wirtschaftswachstum. Und ich würde gerne vier Punkte hier ansprechen. Erstens ein paar Worte, das wissen Sie aber auch, zur Wachstums- und Investitionsschwäche in den Industrieländern in den letzten Jahren. Dann zum Thema Divergenz in Europa seit der Finanz- und Eurokrise. Das wissen auch viele von Ihnen, es gibt da eine große Divergenz innerhalb der EU, also nicht nur eine allgemeine Investitions- und Wachstumsschwäche, sondern eben ganz unterschiedliche Entwicklungen in Europa. Herr Helbig sagte gerade, es ist wichtig, bei Politiken zur Wachstumsförderung zu unterscheiden zwischen Politiken für das kurzfristige Wachstum, also die Frage, wie begegnet man einem Wachstumseinbruch zum Beispiel, und der Frage, welche Politiken dienen der langfristigen Wachstumsförderung. Und ich will das hier auch so machen. Ich möchte also recht kurz zwei steuerpolitische Maßnahmen zur Stabilisierung der kurzfristigen Nachfrage diskutieren hier. Und bei dieser Debatte ist es so, dass sie häufig recht luftig geführt wird, auf der Basis von Berechnungen irgendwelcher Multiplikatoren, die schwer zu identifizieren sind. Ich möchte hier auf vor allem eine sehr konkrete Maßnahme eingehen und einfach mal Evidenz vortragen, wie sich die denn auf die Nachfrage dann tatsächlich ausgewirkt hat. Und dann noch ein paar Worte zur Förderung des langfristigen Wachstums. Die OECD, so wie in diesem Zitat, ist offenbar der Meinung, dass der Steuerpolitik eine große Rolle zukommt. Das ist ja die erste Frage, die man stellen könnte. Ist Steuerpolitik eigentlich so wichtig für das Wirtschaftswachstum, also sei es kurzfristig oder langfristig? Und die OECD sagt hier ja, um Wachstum hinzubekommen und auch mehr Inklusion, hat Steuerpolitik eine gewisse Bedeutung. Nun, in den letzten Jahren, das wissen Sie auch, hat das nicht so besonders gut geklappt. Was Sie hier sehen, das ist das Wirtschaftswachstum in den letzten 35 Jahren in verschiedenen Ländergruppen. Es ist ganz natürlich, dass in den Entwicklungs- und Schwellenländern das Wachstum höher ist als in der industrialisierten Welt. Und auf den ersten Blick sieht das vielleicht nicht unbedingt aus, als wäre da ein Trend drin, aber es ist ein Trend im Wachstum der Industrieländer. Wir haben also langsam sinkende Wachstumsraten und in der Tat seit der Krise eine wirkliche Wachstumsschwäche. Und das geht einher mit sinkenden, also schon seit langer Zeit sinkenden Investitionen in den Industrieländern. In den Schwellenländern sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir stark steigende Investitionen, aber auch das ist vielleicht keine Überraschung. Hinzu kommt, diese stark steigenden Investitionen in den Schwellenländern sind sehr stark getrieben durch die Situation Chinas, also in vieler Hinsicht durch eine Sondersituation. Wenn wir nach Europa schauen, dann haben wir, auch das ist bekannt, seit einigen Jahren eine erhebliche Divergenz. Und aus meiner Sicht ist es so, dass man vielleicht zwischen drei Gruppen von Staaten unterscheiden kann. Wir haben zunächst mal Staaten wie Deutschland, dann aber auch Frankreich. Das sind Staaten, die eigentlich relativ gut durch die Krise gekommen sind. Über Frankreich wird ja sehr kritisch gesprochen in Deutschland. Ich hatte ja auch gerade in der Kaffeepause ein Gespräch über diese Frage. Man kann ganz unterschiedlicher Meinung sein darüber, in welcher Situation Frankreich sich befindet, aber die Wachstumszahlen sind zunächst mal nicht so schlecht. Aber auch Deutschland hat sich eben ganz relativ stabil entwickelt hier im Vergleich zum Jahr 2008. Wir haben dann die südeuropäischen Staaten Italien, Portugal, Spanien, die eben doch mit erheblichen Wachstumseinbußen leben mussten. Und ich glaube, es ist auch das bekannt, Spanien hat jetzt 2014 und 2015 höhere Wachstumsraten wieder gezeigt, wenn auch begleitet von wachsender Verschuldung wieder. In Portugal steigt es etwas langsamer an und in Italien ganz langsam. Italien ist vielleicht eins der Hauptsorgenkinder der Eurozone, insofern als das BIP heute dort so hoch ist wie im Jahr 2000. Also da haben wir auch das Thema langfristigen Wachstums. Nicht nur das des kurzfristigen Wachstumseinbruchs, sondern wir haben da eine strukturelle, eine langfristige Wachstumsschwäche. Ja, und dann haben wir hier die baltischen Staaten, die ich mal eingezeichnet habe. Die baltischen Staaten sind insofern interessant, als sie einen sehr, sehr starken Wirtschaftseinbruch hatten. Sehr, sehr stark öffentliche Ausgaben gekürzt haben und sich dann sehr schnell wieder erholt haben. Also ein Beispiel für Staaten, die trotz massiver Austeritätspolitik, die ja in Europa viel kritisiert wird, sich sehr schnell wieder erholt haben. Ob sie sich nun wegen dieser entschlossenen Sanierung oder trotz dieser entschlossenen Sanierung so schnell erholt haben und ob das, was diesen baltischen Staaten passiert ist, übertragbar ist auf andere, ist vielleicht eine Frage, über die wir noch diskutieren könnten. Aber wir haben in Europa eben auch Staaten, die es hinbekommen haben, sich recht schnell wieder von dieser Krise zu erholen, wohlgemerkt ohne abzuwerten gegenüber dem Euro. Ja, wenn man sich jetzt die Investitionen anschaut, dann ergibt sich ein ernüchterndes Bild. Also auch da ist es so, dass die Investitionen in Frankreich und Deutschland relativ stabil verlaufen sind seit der Krise. Die sind also real, das ist hier das Niveau der realen Investitionen, die sind ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2008. Auch da kann man sagen, naja, besonders beeindruckend ist es nicht. Man würde ja eigentlich erwarten, dass, wenn das Wachstum zurückkehrt, auch die Investitionen zurückkehren. Und das ist hier nur sehr eingeschränkt der Fall. Wir haben aber eine ganz andere Entwicklung in Südeuropa. Sie sehen hier, wenn Sie die realen Investitionen in Italien, Spanien und Portugal mit dem vergleichen, was wir vor der Krise hatten, dann gibt es doch einen massiven Rückgang. Das hat natürlich damit zu tun, dass es vorher auch massive Überinvestitionen gab, vor allem im Bausektor in diesen Ländern. Trotzdem ein erheblicher Rückgang und wirklich dramatisch ist der Rückgang in Griechenland. Also real sind die Investitionen in Griechenland heute noch 30% dessen, was sie vor der Krise waren. Da fällt es schon etwas schwerer zu sagen, die 70% waren reine Fehlinvestitionen vorher. Also wir haben eine massive Divergenz in Europa, relativ wenig Bewegung in Frankreich und Deutschland und anderen Staaten im Kern der Währungsunion und viel mehr Bewegung in anderen Ländern. Ja, hier sehen wir nochmal die Investitionsquoten, also jetzt die Investitionen gemessen an der Wirtschaftskraft 2008 und 8 Jahre später 2016. Und da wird nochmal deutlich, in Deutschland relativ viel Bewegung, relativ wenig Bewegung, aber eben auch ein Abbröckeln, etwas deutlicher schon in Frankreich und bei den südeuropäischen Staaten haben wir doch erhebliche Rückgänge. In Griechenland Investitionsquote heute von 9%. In den meisten Industriestaaten haben wir so etwa 20%. Das macht aber noch mal deutlich, wie es da aussieht. Auch in Portugal mit 14% schon eine wirklich sehr, sehr niedrige Quote. Das hat damit zu tun, dass viel Konsolidierung nicht in konsumtive Staatsausgaben ging, sondern in investive. Aber es hat auch damit zu tun, dass private Investitionen erheblich zurückgegangen sind. Ja, was kann die Politik jetzt tun? Und vor allem, was kann die Steuerpolitik tun, die ja nur ein kleiner Ausschnitt ist, der Politik insgesamt? Zunächst mal kann man die Frage stellen, was die Steuerpolitik zur kurzfristigen Krisenbekämpfung tun kann. Vielleicht erinnern Sie sich, im Jahr 2008 hatten wir auch in Deutschland eine Diskussion über die Frage, was kann eigentlich der deutsche Staat tun, um dieser Krise jetzt entgegenzutreten. Ich erinnere mich, dass unser damaliger Finanzminister zunächst mal sagte, das kommt irgendwie aus Amerika, das ist eine große Krise und dagegen können wir nicht anfinanzieren. Das war eine frühe Reaktion und es hat dann ziemlich gedauert, bis die deutsche Politik sich bewegt hat. Ich erinnere mich aber, dass wir da in dieser Zeit über allerhand interessante Maßnahmen, kurzfristige Maßnahmen diskutiert haben. Die reichte von beschleunigten Abschreibungen für Unternehmen über eine temporäre Mehrwertsteuersenkung bis hin zur Ausgabe von Konsumgutscheinen. Die übrigens der wissenschaftliche Beirat, da durfte ich damals dabei sein, beim Bundesfinanzministerium recht positiv besprochen hat, was uns einige wütende Reaktionen von Kollegen eingetragen hat, die uns geschrieben haben, wie kann das denn sein, dass ihr solche Dinge hier empfehlt. Aber so war's. Ich würde gerne auf 2 Fragen eingehen. Einmal, ist es möglich, mit steuerpolitischen Maßnahmen die Konsumausgaben zu stimulieren, kurzfristig, und zwar durch temporäre Steuersenkungen, nicht permanente, sondern durch temporäre Steuersenkungen. Und ich würde da gerne eingehen, etwas ausführlicher, auf ein Experiment in Großbritannien 2008. Dort hat man nämlich sich entschieden, die Umsatzsteuer um 2,5 Prozentpunkte zu senken, wie ich gleich noch erläutern werde. Hinterher stieg sie dann an. Und ich glaube, es ist ganz lehrreich, sich mal anzuschauen, was ist da eigentlich passiert? Ja, hat das wirklich etwas gebracht? Und dann 2. Punkt. Statt zur Umsatzsteuer zu greifen, könnte man ja zu direkten Transfers an Haushalte greifen. Man kann einfach Steuererstattung an Haushalte auszahlen, um die Konsumnachfrage zu stimulieren. Auch das ist eine Möglichkeit. Und dann kurz dritter Punkt, Investitionen stimulieren. Sollte man in der Krise zum Beispiel beschleunigte Abschreibungen einführen, um gegenzusteuern? Was sind eigentlich die Überlegungen? Und vor allem, was ist die Evidenz, die wir dazu haben? Also zur Steuersenkung in Großbritannien. Dort hat man also auf die Krise relativ schnell reagiert. Im Dezember 2008 hat man sich entschlossen, gegenzusteuern und den Normalsatz der Umsatzsteuer von 17,5 auf 15 gesenkt. Damals gleich angekündigt, ab Januar 2010, also 2009 Mehrwertsteuersatz unten, dann ab 2010 Rückkehr auf den alten Satz von 17,5 und Januar 2011 hat man dann den Satz auf 20% erhöht. Und wenn man sich also jetzt vorstellt, was bringt das, fallen einem vielleicht zwei Dinge ein. Einmal hat man eben eine Steuersenkung, da bleibt irgendwie mehr Geld im privaten Sektor. Und dann gibt es natürlich die intertemporalen Anreize. Man hat also Anreiz, die sozusagen stärker 2009 zu konsumieren und weil eben 2010 und 2011 der Umsatzsteuersatz steigen sollte. Also intertemporal den Konsum zu verlagern, ich sag mal, sich das Auto früher zu kaufen, sich den Kühlschrank früher zu kaufen, also gerade bei langlebigen Konsumgütern zu reagieren. Und hier ist die Begründung von Alistair Darling im Herbst, als das verkündet wurde, im Herbst der Krise. Und da war also die Idee, dass das Ganze, dass diese Mehrwertsteuersenkung Güter und Dienstleistungen billiger macht und eben über eine Stärkung der Nachfrage das Wachstum erhöht. Ja, jetzt kann man fragen, kann das klappen? Da stellen sich einige Probleme. Erstes Problem, man muss fragen, wird die Steuersenkung überhaupt an die Konsumenten weitergegeben? Ja, wenn man die Umsatzsteuer senkt und die im Laden ausgezeichneten Preise nicht sinken, dann passiert ja zunächst mal nicht viel, abgesehen von davon, dass die Unternehmen mehr Geld haben. Das kann ja auch nützlich sein, wenn die kreditrestringiert sind vielleicht. Aber also man muss fragen, wird das eigentlich an die Konsumenten weitergegeben? Zweitens, haben die Konsumenten wirklich mit Mehrausgaben reagiert? Es gab damals Leute, die gesagt haben, in einer Rezession herrscht sehr hohe Unsicherheit. Und ich komme gleich nochmal drauf, in Zeiten der Unsicherheit, das sagen jedenfalls manche Studien, ist es schwieriger, Leute dazu zu bewegen, ihr Verhalten zu verändern, ja, weil das Abwarten sich stärker lohnt. Ja, der Optionswert des Abwartens steigt und die Hürde, die man überwinden muss, damit jemand sich bewegt, die wächst. So ganz überzeugend, wenn man darüber nachdenkt, ist dieses Argument nicht, aber es wird jedenfalls so geführt. Ist also die Frage, haben die Konsumenten reagiert? Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, nach dem Auslaufen der Steuersenkung, was ist dann eigentlich passiert? Ja, hat das Ganze Strohfeuercharakter? In gewisser Weise ist das Strohfeuer beabsichtigt, weil es geht ja um eine temporäre Nachfragestabilisierung. Trotzdem muss man fragen, was ist eigentlich dann passiert? Ein paar Daten dazu aus einer Studie des IFS von Crossley und Co-Autoren. Was Sie hier zunächst mal sehen, das ist die Inflation, ist die Preisveränderung bei den Konsumentenpreisen bei Gütern mit und ohne Mehrwertsteuer. Wir würden also erwarten, dass sich bei den Gütern was tut, die eben dem Normalsatz der Umsatzsteuer unterliegen. Das ist die rote Linie hier. Und wir haben, also ein Problem ist natürlich, Sie haben in einer Rezessionssituation erhebliche Bewegungen bei allen möglichen Preisen. Ja, das sehen Sie auch hier. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie rekonstruieren Sie die kontrafaktische Bewegung ohne die Reform? Aber an dem Zacken Ende 2008, den Sie da sehen in der roten Linie, können Sie schon erkennen, da hat sich etwas getan. Ja, in der Tat, bei den Preisen hat sich offenbar etwas getan. Hier geht es also zunächst mal um die Frage, ist eigentlich die Umsatzsteuersenkung weitergegeben worden an die Konsumenten, damit die etwas davon haben. Ja, und also eine gewisse Bewegung haben wir da. Jetzt kann man sich anschauen, um herauszufinden, hat sich bei den Preisen was getan, kann man sich anschauen, wie groß ist eigentlich der Anteil der Güter, deren Preis mit 99 Pence in dem Fall endet. Ja, hat sich da was getan, ja oder nein? Und in der Tat sehen Sie, dieser Anteil ist von 15 kurzfristig auf 5% zurückgegangen, Anfang 2009. Aber ganz interessant, der ist dann auch sehr schnell wieder angestiegen. Ja, und das spricht dafür, dass es nur eine relativ kurze Preisreaktion gab bei den Konsumentenpreisen und das sehr, sehr früh, also noch als der Steuersatz wirklich bei 15% lag, die Unternehmen ihre Preise wieder angepasst haben. Und die Frage ist, ist daraus ein permanenter Effekt entstanden? Was man sich auch anschauen kann, das sind Indikatoren für Konsumentenvertrauen, die sich hier sehen. Und im Wesentlichen können Sie sehen, dass als die Krise kam 2008 im Herbst, gab es in der Tat einen Einbruch des Konsumentenvertrauens. Und das hat sich stabilisiert, ja, als die Steuersenkung kam. Ob das verursacht war durch die Steuersenkung, ist eine andere Frage. Aber wir haben eine gewisse Stabilisierung bei der Kaufbereitschaft und die ist dann hinterher allerdings auch wieder abgebröckelt, relativ schnell, als die Umsatzsteuer in die Höhe ging. Und hier sehen Sie dann letztlich Daten über das, was die Haushalte ausgegeben haben. Und was man in diesen Daten sieht, ist ein Anstieg bei der Anschaffung von langlebigen Konsumgütern, also wie ich sagte, Kühlschränke, Fernseher und so weiter, da haben in der Tat Leute verstärkt zugegriffen. Dieser Anstieg ist hinterher allerdings auch zurückgegangen. Was kommt bei dem Ganzen heraus? Wie gesagt, nicht so ganz einfach zu schätzen wegen der vielen Bewegungen, aber die Schätzung lautet, dass die Auswirkung auf die Konsumnachfrage etwa 0,4% des BIP betrug 6 Milliarden Pfund Mehrausgaben. Die Steuersenkung betrug allerdings 12,5 Milliarden Pfund ohne Verhaltensänderung. Das heißt, etwa die Hälfte dieser steuerlichen Entlastung hat sich dann wirklich niedergeschlagen in einer Stabilisierung der Nachfrage. Die Einzelhandelsumsätze sind insgesamt um 1% gestiegen, bei umsatzsteuerpflichtigen Gütern um 2-3%. Warum ist da nicht mehr passiert? Ein Problem besteht darin, dass die Preissenkung eben nur kurzfristig, die Steuersenkung nur sehr kurzfristig weitergegeben worden ist. Wir haben also einen kurzfristigen Preiseffekt gehabt, aber dann haben die Unternehmen relativ schnell Preise wieder angehoben, sodass von der Gesamtwirkung eben nur ein Teil übrig geblieben ist. Etwa die Hälfte ist hier angekommen bei dieser Maßnahme. Die Regierung hatte etwas mehr erwartet, etwas mehr als 0,4%. Ja, jetzt kann man fragen, ist es nicht klüger, direkt Steuern zu senken, die die Haushalte zahlen? Ja, also zum Beispiel die Lohnsteuer oder sowas. Und man kann sich fragen, was wäre hier die Erwartung? Hier wäre wahrscheinlich die Erwartung, dass wir größere Effekte auf Haushalte haben mit niedrigen Einkommen, weil die kreditrationiert sind, während Haushalte mit hohen Einkommen nicht deshalb etwas mehr konsumieren, weil sie zwischendurch mal ein bisschen mehr Geld haben. Es ist ganz interessant, sich dazu die Evidenz anzugucken. Ich will Ihnen nur eine Studie erwähnen aus Zeitgründen von Shapiro und Slamrod. Da kommt heraus, dass die Auswirkungen auf den Konsum noch niedriger sind als bei der Mehrwertsteuersenkung und dass vor allem Haushalte mit niedrigen Einkommen besonders wenig reagiert haben. Anders als man vielleicht meinen würde, die haben jedenfalls in diesem Fall hier, sind jetzt US-Daten, vor allem reagiert, indem sie Schulden getilgt haben. Ja, aber nicht, also sie sind offenbar nicht kreditrestringiert. Sie haben zumindest Schulden und die haben durch Tilgung reagiert. Also die Erwartung, dass solche Maßnahmen kurzfristig mehr bringen, wird jedenfalls von einem Teil der Evidenz, die es dazu gibt, nicht wirklich gedeckt. Das ist etwas, was man schon beim John Maynard Keynes nachlesen kann. Also in dem Fall war Keynes selber kein Keynesianer. Er hat gesagt, ich bezweifle, dass es klug ist, zu versuchen, mit kurzfristigen Steuersenkungen den Konsum anzukurbeln. Die Leute werden sich da nicht sehr stark ändern mit ihrem Konsum. Ja, also so eine Art Lebenszyklus-Konsum-Hypothese vielleicht, die man hier schon bei Keynes finden kann. Also er selber sah solche Maßnahmen sehr skeptisch. Letzter Punkt. Ist es klüger zu versuchen, die Investitionen anzuregen? Und da hat man in Rezessionen verschiedene Probleme. Ein Problem besteht darin, dass in Rezessionen die Unsicherheit ansteigt und wenn man sich mit der Entscheidung beschäftigt, ob Unternehmen sofort investieren oder vielleicht abwarten und etwas weniger, dann sagt etwa die Optionstheorie, die am stärksten verbreitete Theorie zu dieser Frage, naja, die Unternehmen werden abwarten, ja, bis man etwas klarer sieht, in welche Richtung geht die Wirtschaft. Und insofern ist es so, dass bei einem einzelnen Investitionsprojekt das Geld, das sie brauchen, um die Investition auszulösen, dass bei dem einzelnen Investitionsprojekt das Ganze teurer wird. Ja, also insofern ist das Argument plausibel. Es ist allerdings die Frage, ob es gesamtwirtschaftlich plausibel ist. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Verteilung der Investitionsprojekte sozusagen oberhalb und unterhalb der Rentabilitätsschwelle, dann ist eigentlich von der Theorie her nicht klar, dass sich das nicht lohnt. Leider gibt es dazu sehr wenig Evidenz. Es gibt eine Studie von Bloom, Bond und Van Rienen, die haben sich angeschaut, wie Firmen auf Nachfrageschocks reagieren in Situationen hoher und niedriger Unsicherheit. Und da kommt raus, dass in Situationen hoher Unsicherheit die Reaktion schwächer ist. Ja, das würde dafür sprechen, dass es nichts bringt, Investitionsanreize zu setzen in Krisenzeiten. Aber die Evidenz, die es da gibt, ist sehr schwach. Ja, ich komme gleich nochmal zum Fazit dazu zurück. Ganz kurz noch zum langfristigen Wirtschaftswachstum. Welche Rolle spielen Steuern für langfristiges Wirtschaftswachstum? Jetzt sind wir in einer anderen Welt. Jetzt geht es nicht darum, kurzfristig die Nachfrage zu stabilisieren, sondern um die Steigerung des langfristigen Wirtschaftswachstums. Und Wachstum wird beeinflusst durch Investition, Kapitalakkumulation, durch Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage, Humankapitalbildung, Innovation, Risikoübernahme und weitere Dinge. Und all diese Faktoren werden in der Tat auch von Steuern beeinflusst. Ich glaube, es ist auch empirisch ganz gut belegt, dass Steuern sich auf Investitionen auswirken. Hier ein Ergebnis jetzt nur einer Studie, die ich so für recht repräsentativ halten würde. Da wird untersucht, wie Veränderungen der Kapitalkosten sich auf Investitionen auswirken. Und hier eine 10-prozentige Senkung der Kapitalkosten, also nach einer Studie zum Beispiel von Bond und Singh, führt über einen Zeitraum von einigen Jahren, das sind Quartale, die Sie da sehen, dazu, dass die Investitionen in der Studie so etwa um 9% zunehmen. Das heißt, im Zeitablauf eine Elastizität von so knapp unter 1 hätten wir in dem Fall. Also ist dass Steuersenkungen oder steuerliche Anreize sich auf Investitionen auswirken. Ich glaube, das ist ganz gut belegt. Die interessante Frage ist natürlich die, ob aufkommensneutrale Steuerreformen das Wachstum steigern können. Und hier gibt's eine Studie, die recht einflussreich ist von der OECD. Die haben so etwas entwickelt wie eine Hierarchie der Wachstumsfreundlichkeit von Steuern, indem sie sich angeschaut haben, wie haben Veränderungen der Zusammensetzung der Steuereinnahmen sich ausgewirkt auf das Wachstum oder welche Wachstumsänderungen sind dem gefolgt. Ich will mich mal vorsichtig ausdrücken. Und als wachstumsfreundlichste Steuer wird da identifiziert Grundsteuern, und zwar wiederkehrende Grundsteuern, also nicht etwa Grunderwerbsteuern, die Transaktionen besteuern, sondern eben Grundsteuern, am zweitfreundlichsten Konsumsteuern, am drittfreundlichsten Einkommensteuern und Sozialversicherungsbeiträge und am schädlichsten für das Wachstum Körperschaftsteuern. Also da kommt raus, wenn Sie die direkten Steuern um 1% des BIP senken, erhöht das BIP pro Kopf langfristig um 0,25 bis 1%, wie immer Sie das machen. Ökonomisch ist diese Geschichte, die da erzählt wird, recht eingängig, weil man sagt, ja klar, wenn man senkt Körperschaftsteuern, dann wird mehr investiert und dann steigt das Wachstum. Aber wenn Sie sich die Empirie anschauen und die Regression, dann steht in der Regressionsgleichung das Kapital. Das heißt, die Aussage dieser Studie ist, für gegebenen Kapitalstock sorgt eine Senkung der Körperschaftsteuern für mehr Wachstum. Und das ist etwas rätselhaft. Ja, das also würde bedeuten, wenn Sie zwei Staaten haben, die einen haben hochprofitable Unternehmen, die viele Steuern zahlen, und die anderen haben unprofitable Unternehmen, dann wächst die Volkswirtschaft mit den hochprofitablen langsamer. Und insoweit ist es jedenfalls nicht ohne weiteres, das wird überhaupt nicht diskutiert in der OECD-Studie, aber das ist nicht, also dieses Ergebnis ist nicht ohne weiteres erklärbar. Und man muss auch fragen, ob das wirklich so gut identifiziert ist. Ja, wir reden hier über langfristige Veränderungen im Wirtschaftswachstum und langfristige Veränderungen in den Steuerstrukturen. Also nicht die großen Veränderungen. Steuerstrukturen sind sehr, sehr stabil über die Zeit. Also so sonderlich gut ist das nicht identifiziert. Ja, jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, mit Steuern Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen anzutreiben. Auch da sind die Effekte, die man kriegt, nicht so gewaltig. Ich will aus Zeitgründen nicht stark darauf eingehen. Steuerprogression reduziert die Humankapitalbildung. Auch daran kann man drehen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Was kann man aus all dem lernen? Drei Punkte würde ich gerne hervorheben. Der Nachfrageeffekt steuerlicher Maßnahmen in Rezession ist enttäuschend klein. Ich weiß nicht, was Sie erwartet hätten, aber da passiert nicht viel. 30-50% der Steuersenkungen, so würde ich die Literatur dazu lesen. Wachstumseffekte, ich habe gerade etwas zu den Vorbehalten, die ich zu dieser Studie und zu ähnlichen in dem Gebiet habe. Also auch andere Studien kommen zu solchen Ergebnissen. Plausibel erscheint mir, dass Grundsteuern, dass wiederkehrende Grundsteuern wachstumsfreundlich sind, und davon haben wir in Deutschland wenig. Ja, oft wird behauptet, in Deutschland gäbe es wenig vermögensbezogene Steuern im internationalen Vergleich. Das ist dann richtig, wenn Sie sagen, Grundsteuern sind vermögensbezogene Steuern. Also wir haben wenig Grundsteuern, und es wäre eine Möglichkeit, meine ich, das deutsche Steuersystem wachstumsfreundlicher zu machen, wenn wir die wiederkehrenden Grundsteuern, nicht die Grunderwerbsteuer, die ist eine extrem schädliche Steuer mit starken Verzerrungen, das ist gut dokumentiert, sondern indem wir die wiederkehrenden Grundsteuern erhöhen. Da muss sich natürlich die Politik hinstellen und das all den Hausbesitzern erzählen. Das macht keine Freude. Besonders populär ist die nicht, die Grundsteuer, aber das wäre eine richtige Umstrukturierung aus meiner Sicht. Und bei beiden Effekten haben wir das Problem, also kurzfristige steuerliche Maßnahmen und langfristige in der Rezession, passiert sehr viel. Und da Effekte zu identifizieren, ist äußerst schwierig. Und über ganz, ganz lange Phasen Wachstumseffekte zu identifizieren, ist empirisch ebenfalls schwierig. All das heißt natürlich nicht, dass die Mechanismen, die hier in den Vordergrund gestellt werden, nicht wirken. Also es kann durchaus so sein, dass die Körperschaftssteuern die wachstumsschädlichsten sind. Aber die Evidenz, die wir dazu haben, bestätigt das nicht wirklich. Schönen Dank.